Wir dachten, dass es schön wäre, wenn Sie es Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin kurz erzählen könnten. Also bitte, Austausch der Charismen. Natürlich schön, wenn wir im Großen austauschen könnten. Das geht aber nicht, diese vielfältigen Geschenke jetzt wirklich so miteinander zu betrachten. Aber ich kann Ihnen verraten, was rauskommen würde. Was käme raus? Nein, Christus. Darum haben wir nämlich hier diese große Christus-Ikone. Weil in jedem dieser Charismen bekommt Christus eine neue Gestalt und wird er sichtbar. Das ist nämlich der Kern aller Charismen, das Geschenk aller Geschenke Gottes. Und das ist ja er, Christus. Er wird gegenwärtig gesetzt durch den Geist, der in der Kirche als Ganzer, aber dann auch einzelnen Menschen und Gruppen von Menschen schenkt und ihn in ihnen gegenwärtig werden lässt. In seinem Geist ist der Auferstandene unter uns unmittelbar gegenwärtig. In uns und unter uns. Auch jetzt hier.
Diese große Bewegung der Sichtbarmachung Christi durch den Geist geht durch die ganze Geschichte, wie wir gesehen haben. Sie beginnt mit den Aposteln und setzt sich fort in den Heiligen, in den bekannten Heiligen und nicht weniger in den Unbekannten.
Auch in den neuen Charismen, die eben durch Sie hier vertreten sind, entfaltet sich Christus. Bekommt er eine neue Gestalt, und zwar für unser Jahrhundert. Das macht eben die Schönheit unseres Treffens aus. Wir sehen ineinander einen Widerschein Christi, wie er sich in unsere Zeit hinein entfaltet. Und ich denke, so in diesem Bewusstsein können wir auch diesen Tag leben, wenn wir einander begegnen, einander ins Gesicht sehen. Wir sehen ineinander diesen Widerschein Christi.
Darüber hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben, das weiß ich.
Ja, es ist wahr, nämlich der Punkt, der mich, also in dem Austausch, ne, es ist wirklich dieser Glanz Gottes, das ist was ganz Schönes. Auf jeden Fall, ich kenne Ihre Gemeinschaften jetzt nicht alle und kann deshalb nur Beispiele nennen. Wenn ich jetzt mal versuchen wollte, Christus zu beschreiben, wie er hier zu sehen ist. Aber sehen Sie sich alle in diesem Bild drin. Unter uns ist Christus, der durch seinen Geist die Herzen lebendig macht, der seine Gaben zum Aufbau der Kirche schenkt, der zur Anbetung und Lobpreis befähigt.
Unter uns ist Christus, der den Vater um die Einheit bittet und diese im Augenblick seiner größten Liebe in der Verlassenheit am Kreuz der Welt schenkt.
Unter uns ist Christus, der die Menschen zur wahren Gotteskindschaft befreit und sie lehrt, Kinder des einen Vaters zu sein, der uns dazu seine Mutter gibt.
Unter uns ist Christus, der arm und verachtet, behindert, ausgegrenzt und gefangen ist und der alle Menschen als Arme in seine neue Gemeinschaft ruft.
Vielleicht ahnen Sie bei dieser Betrachtung, was durch das Wirken des Geistes in der Kirche geschieht. Die Kirche als die Braut Christi wird immer tiefer in das Leben Christi hineingeführt. Sie soll durch diese Geschenke Gottes immer mehr, wie es in der mystischen Tradition der alten Charismen heißt, aber die möchte ich hier mal ganz bewusst auf uns anwenden, sie soll immer mehr ein anderer Christus werden.
Christus ist aber immer ganz konkret. Deshalb können wir uns jetzt in einem zweiten Teil fragen, wie Gott sein Evangelium heute buchstabiert, wie die Christusgestalt der Kirche heute aussieht. Was können wir davon erkennen? Vorab, ich möchte das ganz dick unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es geht um den fortlebenden Christus. In seinen Gaben, in unseren Fähigkeiten, in der Lebendigkeit unserer Gemeinschaften schaut er uns an. Redet er zu uns, ruft er uns zur Umkehr, hält er mit uns Mahl, versöhnt er uns mit Gott und er heilt. So wie vor 2000 Jahren, als das ganze Volk die Kranken zu ihm brachte. Und wenn er heute Gemeinschaften ins Leben ruft, haben diese wohl eine Sendung zum Heil, einen Heilungsauftrag. Und umgekehrt, wo das Heilwerden von Menschen geschieht, da erfüllen Gemeinschaften ihre Sendung, sowohl nach innen wie auch nach außen.
Beim Stichwort Heilung denken wir meistens zunächst an Krankheit.
Heilung meint aber mehr, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, Propter nostram salutem. Das ist übrigens ja der Wahlspruch deines neuen Bischofs von Schwaben. Zu Deutsch, um unseres Heiles willen ist Gott Mensch geworden. So wie es in der Geschichte mit dem Gelähmten geschieht, für den seine Freunde Jesus ja sogar aufs Dach steigen. Und da spricht Jesus zuerst das Wort der Vergebung und dann kommt dieses wunderbare Wort der Heilung. Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause.
Mir fällt auf, dass der Glaube der Freunde des Kranken für Jesus eine ganz wichtige Rolle spielt. Und noch etwas, dass Schuld und Krankheit, inneres und äußeres Gelähmtsein hier ganz eng zusammengehören.
Denn Leib und Seele sind eins. Das wird ja auch in der Medizin mehr und mehr erkannt. Und vielen Menschen sieht man es richtig äußerlich an, wie sie im Herzen verletzt sind. So manche Lebensgeschichte ist gebrochen. Und die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die man heute allenthalben spürt, hat oft im Hintergrund das fehlende Erlebnis von Ursprungsgemeinschaft, von Familie, von Geborgenheit. Ich glaube, da ist der heilende Jesus heute mitten unter uns ganz gegenwärtig. Wenn Menschen bei uns erfahren, dass sie in einer Gemeinschaft wertgeschätzt werden, wenn sie vielleicht eine neue Familie finden, wenn sie im gemeinsamen Beten, im Lobpreis, in der Anbetung spüren dürfen, wie innere Wunden heilen, wie der Glaube und das Beten der anderen, ganz wie im Evangelium, das heilende Handeln Jesu mitträgt. Wie auf einmal das aus Angst und Absicherung gebaute feste Haus um mich, das ich um mich herum gebaut habe, sich öffnet, wie der Blick sich weitet, wie der Himmel aufgeht.
Diese Erfahrung machen wir auch in unseren Gemeinschaften. Wenn Jesus suchende Menschen zu uns führt, dann bittet er uns, dass wir mit diesen Menschen einen Weg des Heilwerdens gehen, dass wir uns mit ihnen, ihm, dem Heiland, hinhalten und mit ihnen auch unsere eigenen Verletzungen und Grenzen spüren und aushalten, zu einer Heilungs- und Versöhnungsgemeinschaft werden. Am Anfang steht ja oft eine ganz starke Erfahrung von Umkehr, von Nähe Gottes, von Einheit. Und das gibt dem Leben eine ganz neue Richtung. Das werden wir heute Nachmittag sehr schön dann hören. Im konkreten Miteinander merkt man dann, wie dieses Schritt für Schritt ins Leben umgesetzt werden will. Denn Bekehrung, Heilung, Heiligung auch ist ein Weg, geschieht eben nicht von heute auf morgen. Ich denke, wir brauchen auch nicht verachten, was da an Hilfen angeboten wird von Medizin, Psychologie. Weil oft nur im Miteinander von solchen Hilfen und dem konkreten Leben, Beten, Begleiten in der Gemeinschaft, ein wirklich menschlich und spirituelles Reifen geschieht. Und dann können eben Gefühle, Gedanken, Erinnerung, Herz, Verstand zueinander finden.
Apropos Verstand. Über eines freue ich mich als Dozent einer Hochschule ganz besonders, dass die Kopflastigkeit der westeuropäischen Kirche in den jungen Gemeinschaften ausgeglichen wird. Dass hier die Welt eines glaubenden Herzens, eines Glaubens aus und mit dem ganzen Herzen sich neu auftut, mit wie viel Unbefangenheit und Freude sprechen da Menschen von Gott und seinem Wirken in ihrem Herzen. Wie viel Weisheit wird da deutlich, wo Gemeinschaften zu lernen beginnen, etwa von behinderten Menschen, von den Armen und Fremden in unserer Gesellschaft. Wo sie in diesen den Herrn entdecken und auf einmal von Schenkenden zu Beschenkten werden und nicht aufhören können, von dem zu künden, wovon das Innere voll ist. Umgekehrt bedarf das Innere des Menschen der Klugheit des Verstandes, der unter- und der entscheidet. Auch die Welt der Gedanken und Ideen will geheilt werden. Theologie aus dem Glauben und in Gemeinschaft, so wie es in den ersten Jahrhunderten die Regel war, die ist heilsam, die ordnet, die führt tiefer in das Geheimnis. Gedanken führen uns da weiter, wenn sie uns für das Undenkbare öffnen und davon faszinieren. Ob unsere Ordenshochschulen in Deutschland, und von einer derer kommen wir beide ja, hier eine Zukunft haben? Vielleicht zusammen mit Ihnen? Gottsucher in Gemeinschaft?
Gottsucher in Gemeinschaft. Das gefällt mir. Das verbindet uns alle. Gottsucher in Gemeinschaft. Wäre das nicht auch ein Ausweg aus dem Dauerkonflikt zwischen Selbstverwirklichung und Gemeinschaft, Individualismus und Dienst? Auch hier hilft natürlich keine Schwarz-Weiß-Malerei. Es entspricht der Würde jedes Einzelnen, das Ebenbild Gottes in sich auszubilden. Er kann auch in Gemeinschaft nur das sein und nur das geben, was er oder sie selbst als Charisma, als Geschenk empfangen hat. Wir brauchen in unseren Gemeinschaften erwachsene, reife, im Gebet und im Leben erfahrene, beziehungsfähige Menschen.
Für uns ältere Familien Gottes hat da das Konzil eine wichtige Wegkreuzung bedeutet. Damals vor 40 Jahren haben wir angefangen, uns bewusst zu machen, dass es in unseren Hausgemeinschaften oft viel Struktur und wenig Leben gab. Dass da oft entschieden und gehorcht wurde, ohne gemeinsames Hören. Dass so mancher Teil der Ordensregel mehr dem Buchstaben als dem Geist nachbefolgt wurde. Wir haben gelernt, bei Entscheidungen die Betroffenen von Anfang an mit einzubeziehen. Wir haben Versammlungen eingerichtet, in denen die Ideen, Vorstellungen und Einwände von vielen gehört und berücksichtigt werden. Ich sage Ihnen, das ist mühsam und das ist schön. Mühsam, weil es viel Zeit und liebende Offenheit für die Verschiedenheit der anderen fordert. Schön, weil nach einem scheinbar wilden Durcheinander von Vorstellungen oft etwas ganz Neues, Gemeinsames entsteht, wo dann viele manchmal sogar alles sagen, ja, das ist es. Darauf kann ich mich von ganzem Herzen einlassen.
Ich denke, dass Sie aus den jungen Gemeinschaften solche Prozesse auch kennen. Zum Gottsuchen in Gemeinschaft gehört es dazu. Man muss vielleicht aufpassen, dass man nicht am Ende den Blick über die eigenen Kloster- und Gemeinschaftsmauern nicht mehr darüber hinausrichtet, vor lauter Probleme wälzen nach außen und innen. Und immer wieder danach fragen, für wen sind wir als Gemeinschaft eigentlich da? Zu wem sind wir gesandt?
Viele von Ihnen stehen ja ihren Mann und ihre Frau da, wo Kirche sonst ganz wenig präsent ist. Sie wenden sich Menschen zu, denen kirchlich traditionelle Räume eher fremd sind. Sind Zellen von Kirche, oft auf ungewohnte, radikale, herausfordernde Art mitten im Leben. Laden dazu ein, junge Kirche als Gemeinschaft zu erleben. Wo ist das denn sonst hierzulande noch möglich? Und ich denke, Herr Bischof, das kommt indirekt auch der Ortskirche zugute. Christen, die Jesus in der Mitte der Gemeinschaft begegnet sind, die werden ihn suchen, wo immer sie stehen und leben. Die werden sensibel für seine verborgene Gegenwart, auch auf den mühsamen Wegen alltäglichen Christseins.
Bewegungen und Ortskirche, sagst du gerade, da gibt es vermutlich unterschiedliche Erfahrungen hier im Saal.
Ich bin überzeugt, weder ist die Ortsgemeinde der einzige Ort christlichen Lebens, noch sind Bewegungen und Gemeinschaften die Wundermedizin für die pastoralen Nöte von heute. Vielleicht sind die Bewegungen aus ihrem gewollten und akzeptierten Eigenleben heraus so etwas wie eine Geistesquelle, ein Kraftreservoir, eine Glaubensschule. Und bitte bloß kein Konkurrenzdenken aufkommen lassen.